Liebe Geschwister, wir haben ein Thema vor uns, das uns immer interessieren muss und das uns auch in unseren Herzen packen muss. Das Thema Leben für Christus. Ich möchte ganz gerne etwas vorlesen als erstes, und zwar etwas aus einem Lied. Wir haben gerade ein Lied gesungen, da haben wir davon gesprochen, dass wir dem Herrn Jesus folgen wollen. Und es ist ja schon eine Wahrheit, die wir häufig gehört und auch häufig vielleicht gesagt haben, dass wir das mal so ausgedrückt haben. Aber hier finden wir auch einen Satz, den ich etwas auch auf unsere Herzen legen möchte. Du gabst dein Leben bis in den Tod. Du hast gelitten in großer Not, größter Not. Wo ist die Antwort, die dir gebührt? Wo ist der Jünger, der dich stets ehrt? Du suchst nach Herzen dir zugewandt, die für dich schlagen, oft unerkannt, die sich dir weihen mit ganzer Kraft. Es ist nur Gnade, die solches schafft. Das zeigt die beiden Aspekte übrigens. Herzen, die ihm zugewandt sind, dem Herrn Jesus, die für ihn leben möchten, das ist die eine Seite, die unsere Seite, das ist die Entschiedenheit, die sich bei uns finden soll, das ist das, was der Herr in unsere Herzen legen möchte, wirklich. Und die andere Seite ist die, die wir in der letzten Zeile noch hatten, ist nur Gnade, die solches schafft. Wir sind in der Tat von der Gnade Gottes auch in dieser Hinsicht abhängig. Aber seine Gnade ist nie zu kurz. Er ist dazu bereit. Von seiner Seite ist alles da. Von seiner Seite fehlt nichts. Von unserer Seite, da fehlt oft was. Da fehlt vielleicht so manches. Und genau das möchte der Herr Jesus, dass das auch von unserer Seite richtig geht und dass da nichts fehlt. Und dann dachte ich an ein anderes Lied. Da möchte ich zwei Strophen daraus vorlesen noch. An das hatte ich zunächst gedacht, bevor der Bruder eben dieses Lied 181 vorgeschlagen hatte. Und zwar dachte ich an das Lied 104, und da gibt es auch etwas, was uns bewegen kann, und das geht dann auch in das Thema des Abends direkt hinein. Wenn wir für den Herrn Jesus leben möchten, und das ist ja das Thema, was wir haben, für ihn leben möchten, dann bedeutet das auch, dass wir mit ihm leben möchten. Ohne mit ihm zu leben, können wir nicht für ihn leben. Ich denke, das versteht jeder von uns, das ist eigentlich selbstverständlich. Wenn wir ohne ihn leben, nicht mit ihm, können wir auch nichts für ihn sein, das ist klar. Und darum lese ich die beiden Strophen nochmal vor, wo diese beiden Präpositionen, nämlich das mit und das für, ausgedrückt werden. Einmal, mit dir ich wandle und verweilt mein Fuß durch diese Wüste eilt, wo keinen Ruheort du gefunden. Ich gehe hindurch, doch nur mit dir. Mit dir ist alles überwunden. O Herr, dies eine bleibe mir, dass stets ich wandle treu mit dir. Ein Lebensweg mit dem Herrn Jesus. Und in der nächsten Strophe heißt es, für dich nur darf mein Leben sein und was ich hab, für dich allein, weil du am Kreuz mich erworben. Von Sünd und Tod bin ich befreit und bin zu deinem Dienst geweiht. Ich lebe jetzt, weil du gestorben. O welche Huld, wie liebst du mich? Und dann kommt ein Satz. Ja, was ich bin, bin ich für dich. Stimmt das? Das ist genau die Frage. Was ich bin ich für dich. Wenn wir das Lied singen, drücken wir das so aus. Es ist ein Bekenntnis, nicht wahr? Ein sehr weitgehendes Bekenntnis. Vielleicht ein Wunsch unserer Herzen. Sicher ein Wunsch unserer Herzen, die wir von dem Herrn Jesus einmal erkauft worden sind für ihn. Und für Gott, den Vater. Wir können über dieses Thema für den Herrn Jesus zu leben, ja manche Bibelstellen nehmen. Es ist so, dass es auch, und das wissen wir natürlich, dass es einen Mann gegeben hat, den der Herr Jesus überwältigt hat. Einmal überwältigt hat, in einer Weise, wie wir das vielleicht nicht erlebt haben. Er war auf einem Weg in der Verfolgung dieses Jesus von Nazareth. Und er wurde auf diesem Weg gestoppt, gebremst, angehalten. Da schien plötzlich ein großes Licht, das den Glanz der Sonne überstieg. Sogar, sagt er später einmal, wenn er davon erzählt. Und das hat ihn angehalten und das hat ihn sogar erblinden lassen. Wir kennen die Begebenheit natürlich alle, die Begebenheit von Damaskus, das sogenannte Damaskus-Erlebnis, wie wir das schon mal nennen, dieses Mannes, der dann ein Mann Gottes wurde, der zunächst einmal ein Verfolger war, ein Verfolger der Versammlung, aber der dann überwunden worden ist, überwältigt worden ist von dem, mit dem er es jetzt plötzlich zu tun hatte. Und das Erste, was er sagt, wer bist du, Herr? Und dann bekommt er die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er lernt ja einiges dabei. Einmal, dass der Herr Jesus ihn direkt ansprechen konnte und dass er ihn auch ins Herz getroffen hat. Das ist übrigens bei uns auch nicht anders. Der Herr Jesus kann uns ansprechen und uns ins Herz treffen, auch mit einem Wort. Vielleicht lässt er das durch irgendjemanden uns sagen. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt? Ich habe es schon mal erlebt. Dass ein Wort gesagt wurde und ich merkte, das hat ein Bruder gesagt, ich merkte, du bist ganz persönlich gemeint. Der Bruder kannte das, wusste nicht warum. Er wusste nicht, dass er mir was gesagt hatte. Nein, er hatte es gesagt und ich habe es empfunden als etwas, was der Herr gesagt hat. Und so ist das bei dem Apostel Paulus in noch vorzüglicherer Weise, größerer Weise gewesen, als er dort vor Damaskus angehalten wurde. Und als er dann die nächste Frage stellte, was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun, Herr? Und damit ist eine absolute Bereitschaft von ihm, von diesem Augenblick an schon angedeutet. Er war überwältigt worden, es ist Jesus, den er verfolgte. Die zweite Wahrheit, habe ich noch nennen wollen, ist ja die, dass er damit auch wusste, wenn ich hier, ich habe ja ihn doch nicht direkt verfolgt, ich habe doch die verfolgt, die an ihn glauben. Aber da ist auch schon die Einheit des Herrn Jesus mit den Seinen ausgedrückt. Wenn er die Gläubigen verfolgte, dann verfolgte er den Herrn Jesus selber. Und diese Verbindung, diese enge Verbindung zwischen dem Herrn Jesus und den Seinen ist dann etwas gewesen, was auch sein Leben weiterhin geprägt hat. Und was auch die Liebe zu den Gläubigen ausgemacht hat und ihn auch immer wieder dazu führte, die Gläubigen zu ermuntern und zu ermahnen, auf dem Weg mit dem Herrn zu gehen. Und dann können wir von ihm einiges lesen, einiges lernen und er gibt auch schon mal etwas aus seinem Leben wieder. Und ich denke dabei an eine Stelle aus dem Philipperbrief. Das ist ja ein Brief, der schon mal ein Brief der Erfahrung genannt wird. Warum? Weil da der Apostel Paulus, der den Brief geschrieben hat, auch von persönlichen Erfahrungen spricht. Und wenn ich sage persönliche Erfahrungen, dann ist das, man hört sich das ja sehr allgemein an, nicht? Wir machen alle unsere Erfahrungen, auch die Menschen in dieser Welt machen Erfahrungen. Aber die Erfahrungen, die hier gemeint sind, solche Dinge, das sind die Dinge, die er mit dem Herrn, und damit kommen wir wieder auf das mit, die er mit dem Herrn erlebt hat. Und das ist wesentlich. Wir machen auch manche Erfahrungen, vielleicht auch manche Erfahrungen ohne den Herrn. Traurig eigentlich. Aber die Erfahrungen mit dem Herrn, die sind prägend und die sind auch Erfahrungen, die dann eine Ermutigung, eine Ermunterung werden können für die, die dann daran teilhaben, so wie wir es haben können und haben dürfen, wenn wir so den Philipperbrief lesen. Ja, da gibt es ja diesen eindeutigen Vers, den wir da haben im ersten Kapitel und er ist einfach genau das Programm für den Apostel Paulus geworden. Als er dann gesagt hatte, was soll ich tun, Herr? Da hat der Herr ihn geleitet und hat dann auch anschließend einen Mann zu ihm geführt, der ihn noch weiter ihn belehrt hat und ihm gesagt hat, und der dann gesagt hat, dieser ist, das lesen wir da noch an der Stelle noch nicht, aber dem Ananias, der zu dem Apostel Paulus kommen sollte, der Jesus hat ihm gesagt, dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen vor Könige und Hoheiten und vor Nationen. Da war der Auftrag schon, den hat der Apostel Paulus zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mal, so scheint mir, selbst gehört. Aber es war jedenfalls schon klar, Gott hat, der Herr Jesus hat es da auch schon diesem Ananias, diesem Knecht Gottes, der in Damaskus wohnte, durchaus gezeigt. Und da schreibt er hier in Philipper 1, in Vers 20, dass er wünscht, dass Christus erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Er soll geehrt werden an meinem Leib, das heißt in dem, was ich tue, was meine Tätigkeit ist, so wie ich lebe, soll Christus erhoben werden. Und dann kommt der Satz, den ich meine, nämlich, denn das Leben ist für mich Christus. Das Leben ist für mich Christus. Und darum sage ich, das war sein Programm. Ein Programm, das ist die Überschrift über seinem Leben. Das möchte ich. Christus ist mein Leben, aber das ist eine Seite. Christus ist sein Leben, das heißt, er lebt in der Kraft Christi. Wir kennen das. Christus ist auch unser Leben. Kolosser 3, Vers 4. Dass Christus unser Leben, dass wir erwarten, dass wir auch bei ihm sein werden, heißt es dort. Und da geht es darum, dass wir auch auf ihn blicken sollen, auf das sinnen sollen, was droben ist, wo der Christus ist. Aber hier steht nicht, Christus ist mein Leben, sondern Leben ist für mich Christus. Leben hat ein Thema und das große Thema meines Lebens ist Christus. Für wen hat er gewirkt? Für wen hat er gelebt? Er lebte nicht mehr für das, wofür er vorher gelebt hatte. Er war ein frommer Mann gewesen übrigens. Er war kein gleichgültiger Mann. Das war er ganz zweifellos nicht. Er ist ein Mann gewesen, der manches getan hat und auch mit Entschiedenheit getan hatte. Alleine schon die Art, die Versammlung, die Gläubigen zu verfolgen, das hat er mit ganzer Entschiedenheit getan. Es war eine falsche Überzeugung, aber es war eine Überzeugung bei ihm. Aber die Überzeugung kam nicht von Gott, die kam nicht von dem Herrn, auch nicht von Gott. Er meinte, etwas Richtiges zu tun, aber er irrte sich. Aber er ist gebremst worden, gestoppt worden und sein Leben hat eine absolute Kehrtwendung genommen. Ja, sein Leben war jetzt Christus. Sein Leben war nicht mehr das Gesetz. Das Halten des Gesetzes, das Halten von Vorschriften, alles das, was er vorher kannte und was er wollte, was er tat und worin er lebte. Er sagt das auch, er war ein Hebräer von Hebräern und er war ein Mann, der fortgeschritten war, auch in der Kenntnis des Gesetzes. Und er meinte auch wirklich vieles tun zu können, tun zu sollen. Auch von seiner Herkunft her war manches, war ein gebildeter Mann, kam aus einer keinen schlechten Familie. Offensichtlich ist er auch von seinen Eltern ausgebildet worden oder zur Ausbildung geschickt worden. Er hat nicht alleine, das wir wissen, er hat natürlich das Handwerk des Zeltmachers gelernt. Darum hat er auch später als Zeltmacher gearbeitet. Aber es war üblich, dass jüdische Familien, besonders etwas besser gestellte Familien, auch die einen solchen Beruf zunächst einmal ihre Söhne erlernen lassen, aber dann ging es darum, dass sie eben auch in der Wahrheit des Gesetzes bewandert waren. Und deswegen ist er zu Gamaliel nach Jerusalem geschickt worden und hat dort zu den Füßen Gamaliels gesessen und hat dort das Gesetz kennengelernt und die Vorschriften des Gesetzes und hat die alle ernst genommen, ohne sie zu verstehen. Und dann ist er, wie gesagt, nochmal ist er gebremst worden. Und das Programm, was er vorher hatte, das war nicht mehr sein Programm. Die Kenntnis des Gesetzes, die war nachher zwar auch gut. Das war ja immerhin das Wort Gottes. Aber wie er es anwandte und wie er das brachte, das war eine Sache, wie Gott das nicht wollte. Durchaus nicht. Und Gott hatte ihm dann anderes und vieles offenbart. Und dazu war natürlich auch die Kenntnis des Gesetzes von großem Nutzen, großem Wert, dass er das Alte Testament kannte. Und dann durfte er dann, als er dann sich bekehrt hatte, durfte er den Heiligen Geist hatte er dann erhalten, wie wir gestern uns erinnert haben, und der Heilige Geist hat ihn in manches geleitet. Und dann kommt noch hinzu, dass Gott ihm auch noch Offenbarung gegeben hat. Und das ist natürlich etwas Besonderes. Ihm sind einige Dinge offenbart worden von dem Herrn, die er auch verkündigen sollte. Manche Dinge, die noch nicht bekannt waren. Insofern ist er in dieser Hinsicht auch noch ein besonderes Werkzeug in der Hand des Herrn gewesen. Leben ist für mich Christus. Und dann schreibt er etwas später, und jetzt wollen wir etwas lesen aus dem dritten Kapitel. Ich lese in Kapitel 3, da schreibt er etwas davon, was er einmal hatte. Ich lese das nochmal vor, das, was wir gerade schon kurz angedeutet haben. In Philipper 3, Vers 5, da schreibt er, seien Sie herzlich willkommen. In Philipper 3, Vers 5 schreibt er, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, der es sehr genau nahm, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Und jetzt kommt es, aber, und jetzt kommt der Gegensatz, aber, was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Ja, da gab es ein Einst und ein Jetzt. Da gab es eine Zeit, wo er eben etwas meinte gehabt zu haben, was mir, wie er sagt, was irgend mir Gewinn war. Ja, äußerlich gesehen war das alles ein Gewinn, was er alles hatte. Großartig, hätte sogar etwas Großes werden können im Volke Israel, im Volk der Juden. Da kann man von ausgehen. Ein solcher Gesetzgelehrter wie der Apostel Paulus, es hätte sein können, den gab es nicht oft. Aber was mir Gewinn war, was ich für Gewinn hielt, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ich habe nicht nur gemerkt, dass das nichts ist, sondern ich habe gemerkt, dass das Verlust ist. Wenn wir eine Rechnung aufmachen, dann gibt es Plus und dann gibt es vielleicht ein Null, aber dann gibt es auch ein Minus. Und das Verlust ist ein Minus. Das heißt, das, was ich vorher für ein Plus hielt, das ist in Wirklichkeit ein Minus. Denn das hat mich abgehalten davon, den Herrn Jesus, hätte mich abhalten können davon, den Herrn Jesus kennenzulernen und ihm zu folgen. Und dann sagt er weiter, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das war in der Vergangenheit, das war eine klare Entscheidung gewesen. Nein, diese Dinge nicht, Christus ist es, für den ich leben will. Und dann kommt der zweite Satz dahinter, ja, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Nicht alleine in der Vergangenheit einmal geschehen, da habe ich das für Verlust geachtet, habe einen Strich gezogen, habe gesagt, das ist Minus, das lasse ich jetzt. Sondern jetzt sagt er, ich achte auch alles für Verlust, das heißt in der Gegenwart. Das war sein weiterer Weg, die Dinge nicht mehr. Weswegen? Wegen der, und dann kommt dieser interessante Ausdruck, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Der Vortrefflichkeit der Erkenntnis. Nicht alleine Christus, sondern ihr sagt, spricht hier von der Erkenntnis Christi. Das bedeutet, dass er ihn besser, immer besser kennenlernen wollte. Sein Wesen, alles das kennenlernen wollte. Aber jetzt dieser Ausdruck Vortrefflichkeit. Wenn ihr in der Anmerkung einmal schaut, was da steht eigentlich des Übertreffenden der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Die Vortrefflichkeit, das ist ein Begriff, den wir auch sonst in anderen Bereichen schon mal gebrauchen können. Irgendetwas ist vortrefflich, hervorragend, besonders gut und groß. Zum Beispiel, das gibt es auch als Adjektiv, ganz einfach als Adjektiv, der Lykos schreibt zum Beispiel an den vortrefflichster Theophilus, wo er das schreibt an einen Mann, einen hochgestellten Mann, der gerne etwas von dem Evangelium wissen wollte, an den hat er dann das Lukas-Evangelium gerichtet und dann nachher auch noch die Apostelgeschichte. Da schreibt er, vortrefflichster Theophilus, du hervorragender Mann. Aber was hier steht, ist in Wirklichkeit viel mehr. Nicht Vortrefflichkeit alleine in diesem Sinne, sondern des Übertreffenden. Und das ist aktiv. Das bedeutet, du kannst mir noch etwas sagen. Da kannst du mir sagen, oh, das ist auch vortrefflich, hervorragend. Das, was ich von Christi Jesu, was die Erkenntnis Christi Jesu ist, übertrifft das immer. Das ist das Übertreffende. Das heißt, selbst wenn du mir was ganz Gutes und Großartiges zeigst, irgendwelche Dinge, Christus, die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn ist immer größer, ist immer übertreffend. Ich hoffe, dass ich das deutlich gemacht habe. Das ist immer das Größere. Da kann egal was auch kommen, da könnten vielleicht auch später, und es kamen ja Lehrer, angebliche Lehrer, großartige Lehrer, die Gnosis, das heißt Erkenntnis, gepredigt haben. Nein, sie konnten da nichts sagen, das größer gewesen wäre, auch wenn sie es meinten, als das, was die Erkenntnis Christi Jesu seines Herrn war. Ihn wollte er erkennen. Da steht nicht nur Kenntnis, nicht? Wir kennen auch den Herrn Jesus, ich denke jedenfalls, die wir hier so zusammen sitzen. Wir haben alle den Herrn Jesus kennengelernt. Wir kennen ihn als unseren Erretter, als den, der für uns an das Kreuz gegangen ist, der unsere Sünden im Gericht Gottes getragen hat, der für uns in den Tod gegangen ist. Wir kennen ihn als den, der nicht im Tod geblieben ist, sondern der auferstanden ist. Das alles kennen wir von ihm. Aber die Erkenntnis, das geht noch weiter. Das geht dahin, dass wir mehr von seinem Wesen erkennen. Von seiner Art erkennen. Von seinen Gedanken erkennen. Von den Empfindungen des Herrn Jesus erkennen. Ich kann das vielleicht noch etwas vergleichen. Als die 12 Jünger so zusammen waren, dann haben sie viel von dem Herrn Jesus gehört. Jetzt spreche ich allerdings ein Bild aus, nämlich das Bild von einem der Jünger, der in der Nähe des Herrn Jesus war und der seinen Kopf an die Brust des Heilandes, an die Brust des Herrn Jesus lehnte. Und ich spreche wie in einem Bild, ja, und der sozusagen den Herzschlag des Herrn Jesus spürte. In dieser bildlichen Sprache möchte ich das einmal ausdrücken. Den Herzschlag des Herrn Jesus zu spüren, zu merken, was ihn bewegt, was sein Wesen ist, darum ging es da ihm. Das wollte er gerne, den Herrn Jesus in dieser Weise erkennen. Und schaut, wenn man ihn so erkennt, dann gibt es kein anderes Ziel mehr. Und darum können wir dazu sagen, das Leben ist für mich Christus. Das war das größte Ziel, was er haben konnte. Die Person, um die es ihm in seinem Herzen und in seinem Geist und Sinn ging. Und dann lesen wir weiter von ihm, immer noch hier in Philipper 3. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, alles andere, das, was er vorher hatte, was großartig war, vor den Menschen jedenfalls, das habe ich alles eingebüßt, aufgegeben und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Ich habe das für Dreck geachtet, das heißt, ich habe es ganz und gar weggeworfen. Ich habe gesagt, das ist es alles nicht. Das hält mich sogar, all die anderen Dinge, die ich da so habe, die sprechen nur von mir. Das ist meine Kenntnis, das ist das, was ich so habe. Das, was ich an Verdiensten habe, dass ich so treu bin, dass ich so viel Eifer habe, dass ich das alles tue, das unterstreicht immer nur mein Ich. Und deswegen, das ist Dreck. Und dann hat er das weggeschoben. Ich achte es für Dreck. Und zwar warum? Damit ich Christus gewinne. Und dass er für mich das Größte ist. damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Nicht meine Gerechtigkeit, das wäre wieder da, hätte wieder zu dem gehört, wo er sich selber rühmen konnte, nicht? Wo er sagen konnte, ja, das habe ich erarbeitet, ja, das habe ich getan, ich habe gute Werke getan, ich habe Großes gelernt, ich kenne sehr viele Dinge, ich kenne die Schrift, ich kenne die alte, die Schrift des Alten Testamentes. Meint vielleicht auch jemand, das ist richtig, wenn wir die Schrift kennen, wenn wir die Bibel lesen und die Bibel kennenlernen, ist sehr, sehr gut. Aber lasst uns das nicht tun zu dem Selbstzweck. Versteht ihr, wenn ich sage Selbstzweck, dass ich etwas für mich habe? Der eigentliche Zweck muss sein, dass der Herr Jesus größer wird für mich. Dass seine Person für mich ganz und gar in das Blickfeld gerät und dort bleibt und mich beeindruckt. Auch beim Bibellesen ist das so. Wir können manche Dinge aus der Bibel kennenlernen, lernen einfach. Ist auch gut, dass wir das tun, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist auch dann immer, dass wir den Herrn Jesus kennenlernen. Ihn, der der große Gegenstand, darf ich mal so sagen, der Liebe und des Wohlgefallens Gottes ist. Und wir werden das auch noch lernen. Wenn nicht hier auf dieser Erde, dann später einmal. Dass es in der Tat um niemand anders gehen wird, als um diese Person. So ist das auch für den Apostel Paulus gewesen. Und das wird für uns auch eines Tages so sein, dass nichts anderes mehr gilt als er. Ich hoffe, dass ich das deutlich genug gesagt habe. Was ist heute für uns? In der Zukunft, wenn wir bei dem Herrn sein werden, wird das eindeutig sein. Es geht nur noch um ihn. Und er wird vor unseren Herzen und vor unseren Blicken stehen. Und die Frage ist, ist das jetzt auch der Fall? Möchten wir das auch? Oder interessiert uns ja auch das noch und das noch? Natürlich gibt es Dinge, die wir in unserem täglichen Leben brauchen und die uns auch natürlich ein gewisses Interesse abverlangen. Das ist schon richtig. Wenn wir einen Beruf ausüben, dann müssen wir uns für diese Dinge interessieren und sie sind erforderlich. Das verstehen wir auch. Aber das sind nicht Dinge, die gegen Christus sprechen. Es sei denn, sie verdrängen Christus. Es sei denn, sie verdrängen unsere Gedanken und damit auch unsere echte Liebe zu Christus. Das kann leider auch passieren. Wenn mein Beruf mich beispielsweise gefangen nimmt, oder vielleicht auffrisst, dann kann nicht Christus der große Gegenstand meines Herzens sein. Dann ist er auch ein Gegenstand, ja, auch, aber nicht er allein. Und das genau ist es, was für Christus Leben bedeutet. Das, was ich da gesagt habe, klingt natürlich absolut, aber es ist absolut. Es klingt nicht nur so, es ist absolut. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Das ist das, was der Apostel Paulus uns auch vorlegt und auch vorgelebt hat. Und dazu gehören all die anderen Bereiche, die aber immerhin zielen auf Christus selbst. Denken wir an einige Dinge, dass wir zum Beispiel aufgefordert werden, würdig zu wandeln, unseren Weg als Gläubige zu gehen. Wandelt nur würdig des Evangeliums. Das steht auch im Philipperbrief. Würdig des Evangeliums. Was ist denn das Evangelium? Das ist die gute Botschaft von Jesus Christus. Und würdig des Evangeliums zu wandeln, das bedeutet, ihn vorzustellen, um seinetwillen so zu leben. Wandelt nur würdig des Gottes, der euch berufen hat. Das bedeutet dasselbe auch. Wandelt würdig der Berufung. Das kennen wir auch, diesen Ausdruck. Wozu sind wir berufen? Wir sind dazu berufen, Christus zu ehren, für ihn da zu sein und zu leben. Was für eine Berufung habt ihr geglaubt, oder haben wir vielleicht gedacht, die wir hätten? Aber das ist genau unsere Berufung. Und deswegen ist es so, dass auch die Dinge, die wir für den Herrn Jesus tun in unserem Leben, ich sage es nochmal, ja, ich habe es schon gesagt, für den Herrn Jesus tun, das sind alle diese Dinge, beispielsweise für ihn einzutreten und das Evangelium von ihm zu verkünden und weiterzugeben und seiner Person nicht zu schämen. Das ist für Christus leben. Es bedeutet auch für Christus leben, wenn wir bereit sind, uns auslachen zu lassen, wegen seinetwegen, weil er hier verachtet ist. Ach, ihr habt zu tun mit diesem, ach ja, mit diesem Prediger aus Nazareth. Ja, ich habe zu tun mit dem Prediger aus Nazareth. Ich habe zu tun mit ihm. Er ist mein Herr, er ist mein Erretter, er ist mein Heiland, er ist mein Herr. Ich habe mit ihm in der Tat zu tun und ich stehe auf seiner Seite. Das gehört auch dazu, für Christus zu leben. Und es geht auch darum, beispielsweise, selbst in unserem Bereich, wo wir unter Gläubigen tätig sind, dass wir auch da für Christus leben. Was tun denn diejenigen, die in Epheser 4 genannt werden, um dort Dienste zu tun? Gucken wir mal eben in Kapitel 4. Also in Epheser 4, pardon. Und in Kapitel 4, Vers 11. Und er, nämlich der Herr, hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Seht ihr, welches Ziel das ist. Das heißt, auch wenn die Gaben da sind, die du vielleicht haben, bestimmte Gaben, die wir ausüben dürfen, die uns geschenkt worden sind, aus Gnaden. Jeder hat eine gewisse Gabe bekommen. Vielleicht nicht diese großen Gaben, die hier genannt werden, aber ob sie groß oder ob sie klein sind, sie dienen alle wozu? Christus zu ehren. Das ist das große Ziel. Das ist auch für Christus leben. Wenn ein Bruder das Evangelium verkündigt, warum tut er das? Seinetwegen? Nein, Christi wegen. Deswegen tut er das. Weil er Menschen von dem Herrn Jesus erzählen möchte, weil er den Herrn Jesus groß machen möchte, weil er möchte, dass sie auch zu ihm kommen und auch solche sind, die ihn ehren. Übrigens, in Bezug auf das Evangelium, was wir bringen und das, wo es ein Dienst für den Herrn Jesus ist, dann wollen wir das auch genauso sehen. Warum wird das Evangelium verkündigt? Da gibt man mancher, der sagt dann, ja, ich muss das Evangelium verkünden, damit die Menschen errettet werden. Das ist ein schöner Gedanke. Ist auch richtig. Aber ist das das große Ziel? Es ist ein Ziel, ja. Das große Ziel ist aber, dass sie errettet werden, damit der Herr Jesus verehrt wird. Damit noch mehr da sind im Himmel, die für ihn da sind und ihm Lob und Ehre bringen. Und vielleicht auch schon hoffentlich auf dieser Erde. Dafür ist das Evangelium. Das ist das große Ziel des Evangeliums. Ich hoffe, ich habe es deutlich genug gesagt. Die Errettung von Menschen ist wichtig, sehr wichtig. Aber sie hat außerdem wiederum dieses noch größere Ziel, dass der Herr Jesus geehrt wird. Dass Menschen da sind, die für ihn leben. Dass welche da sind, die auch jetzt schon für ihn da sind und arbeiten. Und wenn wir dann an die Hirten denken, die auch eine Aufgabe unter den Gläubigen tun, warum tun sie diese Aufgabe? Damit der Bruder Y den richtigen Weg geht? Damit die Schwester so und so das und das lernt? Ist das das große Ziel? Das ist ein, ich sage jetzt mal so, ein Zwischenziel. Ja? Ihr versteht mich, wenn ich das sage. Es ist ein Zwischenziel. Das große Ziel ist, dass der Herr Jesus durch den Bruder oder durch diese Schwester geehrt wird. Dadurch, dass er oder sie mehr von dem Herrn Jesus lernt, treuer den Weg geht, mit mehr Inbrunst an ihn denkt, dass unsere Liebe zu ihm wächst. Schaut, das ist alles Leben für Christus. In den kleinen und großen Dingen, die er uns zeigt, wo das Ziel immer ist, dass er geehrt wird. Also wenn wir die Gaben hier sehen, das gilt für sie alle, ob das der Lehrer ist, der Hirte ist, der Evangelist, die Apostel eindeutig auch, die als erstes genannt werden. Apostel gibt es jetzt nicht mehr, aber damals war es so. Diese Apostel haben in der Tat auch für den Herrn Jesus gelebt und sind zum Teil auch für den Herrn Jesus gestorben. Sind Märtyrer geworden. Und davon schreibt der Apostel Paulus übrigens auch, dass er im Leben oder im Sterben auf jeden Fall möchte, dass Christus durch ihn hoch erhoben wird. Und wenn ich dann diese Gedanken in dem dritten Kapitel noch zu Ende bringen darf, möchte ich gerne noch sprechen etwas über diesen Punkt in Vers 10 und Vers 11, in Vers 11 vor allem, da spricht er auch davon, dass er möglicherweise auch dem Tod des Herrn Jesus gleichgestaltet werden sollte. Dass er auch bereit wäre, sein Leben für den Herrn Jesus zu geben. Und dass er auch manches, was der Herr Jesus erlebt hat hier, das ist interessant, wie er das ausdrückt, der Herr Jesus ist hier gestorben und der Herr Jesus ist auferstanden. Auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters. Und er spricht das, Paulus spricht auch davon, dass auch er gerne das erleben möchte, die gleiche Auferstehung, und das wird einmal der Fall sein, und darauf freut er sich. Er wird einmal genauso auferstehen, wie der Jesus auferstanden ist. Es ist die gleiche Kraft der Auferstehung, die dann wirkt. Und für uns alle ist das auch so, sollten wir durch den Tod gehen. Und es ist doch dieselbe Kraft, die dann, wenn wir nicht durch den Tod gehen, wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen, in der er dann auch uns verwandeln wird. Nach der wirksamen Kraft, heißt es in Philipper 4 am Ende, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und das wollte er auch gerne kennenlernen. Am liebsten, schreibt er da auch, am liebsten, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ich würde am liebsten zu Christus gehen. Dann bin ich ihm ganz nah. Denn es ist weit besser. Es ist weit besser. Und dann sagt er danach, aber ich muss noch bleiben. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ob ich noch bleiben muss. Und wenn ich bleiben muss, dann um euretwillen. Warum? Damit sie die Belehrungen bekommen, den Herrn Jesus in allem, dem Herrn Jesus in allem den Vorrang zu geben. Um ihretwillen, und das heißt in Wirklichkeit ja um des Herrn Jesus willen, würde er auch hier auf dieser Erde seinen Dienst gerne fortsetzen. Und wenn er sieht, das ist nötig, und der Herr gibt mir diesen Dienst, da war er auch bereit dazu. Die beiden Dinge waren es. Und in beiden Dingen ging es um die Verherrlichung des Herrn Jesus, seines Herrn. Und dann haben wir von Vers 12 an, und da gibt es noch ein paar Verse, die ich gerne lesen möchte. Da steht nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Nein, ich bin ja noch nicht auferweckt. Ich bin noch nicht in der Herrlichkeit. Ich bin noch nicht der Vollkommene, vollkommen in dem eigentlichen Sinn. Das ist noch nicht so. Aber eines tue ich. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Ich möchte dahin kommen, Christus so ähnlich zu werden wie möglich. Und dann sagt er dazu, ich möchte es gerne ergreifen, aber indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und ich möchte das gerne in einem besonderen Sinn auslegen. Natürlich sind wir alle einmal von Christus ergriffen worden. Er hat uns nämlich Leben geschenkt und hat uns für sich selbst erworben, in diesem Sinne ja. Aber der Apostel schreibt jetzt, dass ich von Christus ergriffen bin. Und wir kennen in alle auch diesen Ausdruck, den wir im Deutschen haben, nicht? Da sagt einer, ich bin echt ergriffen. Diese Ergriffenheit. Ich glaube, in einem Lied haben wir auch diesen Begriff einmal. Die Deinen dienen dir dann voll Ergriffenheit. Im Lied 166, erste Strophe. Die Ruhe auf immer da erwartet uns am Throne. Die Deinen dienen dir dann voll Ergriffenheit. Dass wir ergriffen sind in unserem Herzen und in unserer Seele, in unserem Geist. Wir wissen, dass Ergriffenheit auch etwas ist, was uns in unserem Leben hier in der Tat begegnen kann. Die Frage ist, wovon sind wir ergriffen? Von Christus Jesus ergriffen. Wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn in den Evangelien sehen? Oder wie das ein Liederdichter ausdrückt, und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln? Sehe ich ihn da? Vor Lieb und treuer Huld, bin ich dann ergriffen von ihm? Hat er Eindruck gemacht auf mich? Drückt er sich sozusagen mit seinem Wesen mir auf, dass ich einfach ergriffen bin von ihm? Ich glaube, dass der Apostel Paulus dies auch mit meint, wenn er das hier sagt. Indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Er fügt dann hinzu in Vers 13, Brüder, ich denke von mir nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Nochmal dieser Satz. Ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Nein, schreibt der Brüder, ich bin dahin noch nicht gekommen, aber eins tue ich. Und das tue ich mit ganzer Entschiedenheit. Entschiedenheit in einem Leben für Christus, nämlich, ich vergesse, was da hinten ist. Die Dinge sind für mich nicht mehr wichtig, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und vorne ist, und jetzt haben wir auf einmal vor uns das Bild eines Laufes, vielleicht eines Wettlaufes, eines Laufes, den er macht, wo es ein Ziel gibt. Und ich jage das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Da gibt es ein Ziel, da gibt es einen Kampfpreis. Da gibt es einen Preis für gottesfürchtiges, treues, gehorsames, hingebungsvolles Leben. Und da möchte ich hin. Und deswegen lasse ich die Dinge dahinten und vergesse diese Dinge. Das sind auf der einen Seite bei ihm Dinge, die gar nicht so schlecht waren, im allgemeinen Sinn, das haben wir ja vorhin gesehen. Aber auch die will er alle vergessen. Bei uns sind es vielleicht ganz andere Dinge, die wir auch zu vergessen haben. Aber bei ihm gab es auch was er vergessen durfte dann. Er sprach dann zwar öfter mal davon, ich bin der Größte der Sünder, aber mir ist Barmherzigkeit geworden. Ich habe nämlich die Versammlung Gottes verfolgt. Und er hat Menschen in Gefängnisse gebracht und nicht nur in Gefängnisse, sondern auch dahin gebracht, wo sie dann getötet wurden. Das hat er auch und das hat er tief empfunden, dass er so etwas getan hatte. Aber dennoch, wenn er an den Herrn Jesus dachte, dann konnte das auch alles hinter ihm liegen. Das war alles vergeben, ja. Und das durfte er jetzt auch vergessen. Übrigens hat er auch sicher solche Dinge vergessen, die ihn geehrt haben. Das dürfen wir übrigens auch tun. Ich weiß, dass es manchmal doch so ist, dass wir von unseren Dingen, was wir so getan haben, ganz gerne sprechen. Dass wir dann erzählen, wie wir den und den zum Glauben geführt haben und wie war das da so. Und dann klingt dann so ein bisschen durch, wie treu wir doch waren oder wie gut wir das doch gebracht haben, wie unsere Worte doch so günstig, so gut waren, gut gewählt waren. Ach ja, ja, und dann haben wir in Wirklichkeit, ohne es zu merken, uns auf die Schulter geklopft. Vergessen was da hinten. Nein, nein, darum geht es auch alles nicht. Und wenn es irgendwo etwas ist, was an ich bezogen ist, vergessen, liegen lassen, für Dreck achten, das ist es nicht. Der Herr muss es bewerten. Wenn es dann für den Herrn etwas Nützliches war, wird er das tun. Wir haben uns heute schon mal daran erinnert, er wird nichts vergessen, was aus Liebe zu ihm getan worden ist. Vergessend, was da hinten, mich ausstrecken nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ja, da sieht er das Ziel und ich stelle mir das gerne so auch vor. Er lebt für Christus und er sieht am Ziel Christus. Ja, in der Tat. Christus wartet auf uns. Er wird uns holen, zu sich holen. Und wir dürfen das sozusagen als das große Ziel sehen, bei ihm zu sein. Und das ist anziehend und das zieht den Blick hin. Und deswegen heißt es auch hier so ganz deutlich, mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jagt er das Ziel anschauend, genau dahin zu blicken. Und da gibt es da auch den Kampfpreis. Der Apostel kann später einmal im 2. Timotheusbrief von einem Kampfpreis sprechen, den er bekommen wird. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag. So sagt er da in seinen letzten Worten, die er an Timotheus schreibt. Ja, das durfte er durchaus wissen. Das ist ja auch das, was der Herr versprochen hat, was er gesagt hat, dass derjenige, der treu auf seiner Seite steht, auch eine Krone empfangen wird. Aber wenn wir Kronen empfangen, da komme ich wieder auf den Gedanken von eben zurück. Was wird mit den Kronen passieren? Stehen wir dann da alle und haben unsere Kronen auf und sind stolz drauf? Nein. Offenbarung 4, sie werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Lamm und sagen, du bist würdig, du bist würdig, nicht ich, du bist würdig. Und das wird auch dann die Reaktion der Gläubigen sein, auch unsere Reaktion sein, wenn wir wirklich eine Belohnung bekommen. Sie soll dienen, allein dienen, für ihn und zu seiner Ehre. Dann haben wir da noch einen 15. und 16. Vers. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. So viele vollkommen sind. Das Wort vollkommen im Neuen Testament hat eine etwas unterschiedliche Bedeutung, kann Verschiedenes bedeuten. Es bedeutet zum Beispiel auch Erwachsen, die herangewachsen sind, gewachsen im Glauben, die erwachsen geworden sind. Die absolute Vollkommenheit, die erreicht ja kein Mensch. Da ist nur ein einziger Mensch, der vollkommen war, der Jesus selber, als der Sündlose. Bei anderen gibt es keine absolute Vollkommenheit. Aber doch gebraucht Gott das Wort, die aber vollkommen sind, die zu diesem Wachstum gekommen sind. Lasst uns so gesinnt sein. Da spricht er seine Mitbrüder in Philippi an. Er spricht auch uns an. Lasst uns so gesinnt sein. Lasst uns dieses Ziel haben. Lasst uns genau dasselbe so tun. Vergessen, was wir gerade gesagt haben, ne? Und uns ausstrecken nach vorne. Der Herr Jesus ist da und er ist das große Ziel unseres Lebens. Das heißt dann Leben für Christus. Und dann, lasst uns so gesinnt sein. Dann spricht er aber auch noch weiter, weil er ja auch Menschen kennt. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird Gott euch das auch dies offenbaren. Vielleicht seid ihr noch nicht so weit gekommen. Es gibt junge Gläubige, es gibt alte Gläubige, es gibt fortgeschrittene Gläubige, die einen reichen Erfahrungsschatz mit dem Herrn haben. Und es gibt welche, die haben den noch nicht. Sie sind noch nicht lange auf dem Weg vielleicht. Oder es hat andere Gründe gegeben, dass sie ganz bestimmte Zeiten ihres Lebens anders verbracht haben und nicht so für den Herrn gelebt haben. Und dann sagt der Apostel hier, wenn ihr etwas anders gesinnt seid, noch nicht zu dieser klaren Haltung gekommen seid, wird Gott euch auch das offenbaren und euch zeigen. Das ist es, was wert hat. Wird Gott euch dies auch offenbaren? Und dann fügt er noch hinzu, er schreibt ja an die Verdieper, das heißt auch an eine Versammlung dort, an eine ganze Gruppe von Gläubigen, die zusammenkamen da in Philippi. Und da gab es eben auch diese Unterschiede. Da gab es die schon weitergekommen waren und andere, die weniger weit gekommen waren im Weg des Glaubens und in dem Erfahrungsschatz mit dem Herrn. Und dann sagt er dann anschließend noch in Vers 16, doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Soweit wir auch gekommen sind, lasst euch nicht auseinander dividieren. Auch der da, der ist ja noch gar nicht so weit. Oder auch die da, ja die haben ja schon viel erreicht. Nein, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Lasst uns gehen in dem gleichen Sinn, in dem gleichen Geist, in einem Geist der Brüderlichkeit. Lasst uns in denselben Fußstapfen unseren Weg gehen. Also die Frage des Wachstums bei dem einen oder bei dem anderen, geringeres Wachstum, größeres Wachstum, ist kein Grund, sich irgendwie zu trennen. Nicht? Trennen ist etwas ganz anderes. Da gibt es nur, wenn Böses da ist. Davon muss man sich trennen, weil das nicht mit der heiligen Person des Herrn in Verbindung bleiben kann. Das ist klar. Aber solche Dinge wie zum Beispiel das Wachstum oder Ähnliches, das ist kein Grund, einen anderen Weg deswegen zu gehen. Lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. In welchen denn? Die der Jesus hier hinterlassen hat. Denken wir mal an den ersten Petrusbrief. Da finden wir genau das, dass wir in denselben Fußstapfen wandeln sollen, die der Herr Jesus hier gelassen hat. Wir haben jetzt Schnee draußen, da kann man das sehen. Viel schöner übrigens sehen als sonst. Ne? Da sieht man dann die Fußstapfen von jemand. Da kann man genau erkennen, so ist er gegangen. Und wenn wir das jetzt übertragen, bildlich verstehen wir das, übertragen auf unseren Glaubensweg, dann können wir den Herrn Jesus nachahmen. Und da geht es um die Fußstapfen des Herrn Jesus, sie zu sehen und sie zu verstehen und ihnen zu folgen. Übrigens sieht man die Fußstapfen, hier beim Schnee ist das ja alles einfacher, aber wenn wir einen normalen Weg gehen und dann dem Herrn Jesus folgen wollen, in dieser Welt, ich nehme das jetzt mit einem anderen Bild, im Sand, da macht das auch noch gehen. Wir gehen durch den Sand, weicher Sand, da kann man die Fußstapfen noch erkennen. Wie lange? Welchen Abstand dürfen wir nehmen, um ihm zu folgen? Der darf nicht sehr, sehr groß sein, der Abstand, ne? Verstehen wir gut. Und wenn wir irgendwo in einem anderen Bereich gehen, ich nehme jetzt einfach mal eine Stadt, ja, gehen wir über einen Bürgersteig und wollen einem Menschen folgen, dann reicht es nicht, dass wir nur nach unten gucken, so, so, so. Dann müssen wir ihn sehen, dem wir nachfolgen wollen, dem wir wirklich folgen wollen. Und dann müssen wir möglichst nah dabei sein. Sonst ist er unseren Blicken entschwunden. Und da merken wir dran, wie die Nähe zu dem Herrn Jesus so wichtig ist, um dann auch die Fußstapfen des Herrn Jesus zu sehen und ihnen zu folgen. Wir lernen also daraus auch, dass auch die Nähe des Herrn Jesus, die wir täglich aufsuchen möchten, aufsuchen müssen, uns befähigt, von ihm zu lernen und dann auch ihn als das große Vorbild und als das große Ziel und Thema unseres Lebens zu haben. Wir haben dann noch da in demselben Kapitel, heißt es in Vers 17 weiter, dass der Apostel sagt, seid zusammen oder auch seid mal zusammen mit den anderen, alle gemeinsam, meine Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Seid meine Nachahmer. Wir kennen auch den ersten Korintherbrief, lesen da im 11. Kapitel, seid meine Nachahmer gleich wie ich Christi. Den Satz kennen wir ja, ne? Warum schreibt er das hier nicht? Seid zusammen meine Nachahmer, sagt er nur, und nicht gleich wie ich Christi. Weil er ja gerade davon gesprochen hat, dass er Christus nachfolgt. Und Christus folgt ja nicht Christus nach, sondern er folgt Christus nach und deswegen sollen wir den Apostel nachahmen in der Nachfolge des Herrn Jesus. In dem sollen wir ihn nachahmen. Ihr versteht das. Seid zusammen meine Nachahmer. Schaut doch bitte, das, was ich euch als eine Glaubens- und Lebenserfahrung hier mitteile, das möge doch euch auch wertvoll genug sein, um es nachzuahmen. Und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ich möchte euch gerne ein Vorbild geben. Ich habe das euch beschrieben etwas. Aber es gibt noch mehr. Seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist glücklich, dass das so ist. Das war für die Philipper ganz großartig, ganz glücklich. Der Apostel würde ja gar nicht mehr so lange da sein. Hier, das sind keine 10 Jahre danach, da lebte der Apostel nicht mehr. Ach, weniger noch. Da konnten sie ihn nicht mehr sehen. Aber der weist sie hin darauf, es gibt auch andere, die er zum Vorbild nimmt. Und wir dürfen uns dann vielleicht die Frage stellen, würden wir denn auch Vorbild sein können? Wir sind hier jünger und älter zusammen. Und ich meine jetzt uns, die wir älter geworden sind. Sind wir Vorbilder so in dem Leben für den Herrn Jesus? Wir werden nicht den Mut haben zu sagen, sei mein Nachahmer. Nein, das möchten wir und werden wir nicht tun können. Nein. Aber wir möchten gerne einen Weg gehen, der ein Vorbild sein könnte. Und es ist eine Frage unserer Verantwortung. Ob wir Brüder oder Schwestern sind, ein jeder an seiner Stelle, auch für andere. Möchte ich da in dieser Hinsicht gerne so gehen, dass es für andere Ansporn ist, ein Ansporn auch dem Herrn Jesus so zu folgen? Übrigens kann man das auch vielleicht bei uns merken, dass wir das gerne tun, dass wir Freude haben dabei, dem Herrn Jesus zu folgen und für ihn zu leben. Und wenn das zu erkennen ist, dass er Freude in unseren Herzen ist, einen solchen Herrn zu haben und für ihn zu leben, dann kann das auch motivieren, andere. Manch einer hat das ja auch selbst schon mal erlebt. Also, so wie du, ich habe das jetzt von einem gehört, das fand ich sehr, sehr schön. Da waren zwei Brüder, der eine war bekehrt, ein Gläubiger und war verheiratet. Der andere war unbekehrt. Kontra, ablehnend ganz und gar dem Evangelium gegenüber. Und dann wurde die Ehefrau des einen, des gläubigen Mannes, die wurde sehr krank, sehr krank. Konnte nichts mehr. Der Mann musste alles machen. Nicht nur sie pflegen, sondern auch sonst alles machen. Sie konnte nichts tun. Und das hat er getan. Und was sein Bruder gesagt hat, hat er mir gesagt. Weißt du, warum ich mich bekehrt habe? Weil ich meinen Bruder gesehen und beobachtet habe. Diese Haltung, die er gehabt hat, diese Haltung, die ich bei ihm gesehen habe, wo er auch von gesprochen hat, als ein Gläubiger von dem Herrn Jesus gesprochen hat, die hat mich überwältigt. Ich habe gesagt, da steht doch viel mehr hinter, als ich geglaubt habe. Und dann bin ich zu dem Herrn gekommen und habe mich bekehrt, von Herzen bekehrt. Also, das war mal für mich ein Beispiel, ein sehr schönes Beispiel, dass er sagen konnte, dass die Haltung meines gläubigen Bruders, die hat mich auch zum Herrn Jesus geführt. Und dieser damals Ungläubige ist heute ein treuer Mann, der gern für den Herrn einsteht. Seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und dann kommt ein trauriges Ding, ein trauriger Satz dahinter in diesem Kapitel, dass der Apostel Paulus da etwas sagt, wobei er Tränen vergießt. Da sagt er nämlich, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes des Christus sind. Waren das Leute, die unter den Gläubigen dort lebten? Ja, es scheint so. Da waren manche, die Feinde, nicht Feinde Christi waren, nein, nein, aber sie waren Feinde des Kreuzes Christi. Wir wissen nicht ganz genau, was für eine innere Haltung sie wirklich hatten, aber Feinde des Kreuzes Christi zu sein, das bedeutet, dass sie das, was das Kreuz ausdrückte, dass sie das abgelehnt haben. Und damit, so ähnlich wie die Juden, einen solchen Messias, der so am Kreuz hängt und der so verachtet ist und so weiter, nein, einen solchen Messias wollen wir nicht. Wir wollen einen glanzvollen Messias haben, nicht einen, der da hängt und der da verspottet wird, und der da gegeißelt worden ist, einen solchen wollen wir nicht. Ja, und das Kreuz, das ist ein Ärgernis. Nein, das Kreuz, das wollen wir nicht. Christus, ja, das geht. Aber das Kreuz nicht. Feinde des Kreuzes Christi. Und es bedeutet zweitens auch, wenn sie denn wirklich Gläubige gewesen wären, wir wissen es ja nun, wie gesagt, nicht, dass sie dann ebenfalls nicht bereit waren, auch die Schmach des Christus zu tragen. Denn das gehört auch zu einem Leben für den Herrn. Die Schmach des Christus zu tragen, nein, nein, das schütteln sie lieber weg. Aber dann sagt der Apostel einiges, ihre Blicke sind auf was anderes gerichtet. Und die werden sehr ernst. Ich möchte das nicht im Einzelnen sagen, weil wir damit ja schon auf ein anderes Thema kämen. Aber immerhin, deren Ende ist Verderben, deren Gott ist der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande, die auf das Irdische sinnen. Und dann sagt er, das ist das komplette Gegenteil von dem, was ich euch jetzt vorgestellt habe. Auf das Irdische zu sehen oder auf Christus zu sehen, das ist diametral entgegengesetzt. Lasst uns das auch gut begreifen. Wir sind solche vielleicht nicht, nein, deren Gott der Bauch ist, die nur für ihr eigenes Wohlleben alles geben. Nein, sicherlich nicht, denke ich mal. Aber die auf das Irdische sehen, könnte das sein? Das passt nicht dazu, wenn wir für Christus leben wollen. Dann können wir nicht auf das Irdische sehen. Das ist dann ein absoluter Gegensatz. Und deswegen der schreibt der Apostel hier so etwas dahin. Und er sagt dann noch dahinter, denn unser Bürgertum ist nicht hier auf dieser Erde. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Und dann kommen diese Verse, unseren Leib der Niedrigkeit, den wir jetzt noch haben, umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Was für ein Augenblick ist das dann? Was der Herr Jesus dann tun wird mit denen, die hier für ihn gelebt haben, die er für sich erkauft hat. Und welche Freude muss das sein für die, die für den Herrn Jesus da waren, die für Christus lebten, wenn sie ihn dann sehen. Und wenn er dann kommt, um uns zu sich zu holen. Was wird das sein, wenn wir den sehen, für den wir leben durften, von dem wir, das muss ich als erstes sagen, von dem wir die ganze Liebe erfahren haben. Ich denke, dass wir schon überwältigt sein werden und immer wieder Neues an ihm, dem Herrn, dem Heiland entdecken werden. Und er wird uns dann ja auch alles zeigen und uns mehr verstehen lassen. Und ich glaube auch dieses, das darf ich vielleicht so noch so ein bisschen in Klammern sagen. Ich glaube, dass derjenige, der hier auf dieser Erde sein Leben schon so geführt hat, dass er für Christus gelebt hat, ihn als das große Beispiel hatte, dass der ein ganz besonderes Glück haben wird dort im Himmel. Sie werden alle vollkommen glücklich sein. Und doch gibt es aus himmlischer Sicht sicher auch Unterschiede. Ich hoffe, ich mache mich verständlich genug, wenn ich das sage. Denn die Treue wird belohnt. Ein jeder wird vollkommen glücklich sein. Niemand wird da traurig sein im Himmel. Niemand wird in der Gegenwart des Herrn Jesus noch irgendein schlechtes Empfinden oder so etwas haben. Das gibt es ganz sicherlich nicht. Das passt überhaupt nicht zum Himmel. Das passt überhaupt nicht zum Vaterhaus, wo nur Liebe ist. Und doch, lasst uns hier schon für Christus leben. Und wir werden sehen, was er tun wird dann. Und wie groß die Freude sein wird, die wir dann haben. Ich nehme einfach mal ein Beispiel, um das anzudeuten. Ein kleines Glas und ein großes Glas und ein mittelgroßes Glas. Das kleine Glas ist absolut voll. Prima. Das mittelgroße Glas, absolut voll. Prima. Das große Glas, genau dasselbe. Alle drei, ganz hervorragend. Und doch, da ist mehr drin. Als in dem und als in dem. Ich hoffe, dass ich mich mit diesem einfachen Beispiel verständlich gemacht habe. Jeder wird vollkommen glücklich sein, aber lasst uns danach streben, so nah wie möglich bei dem Herrn Jesus zu leben, mit ihm zu leben und für ihn da zu sein. Es ist zu seiner Ehre. Als wir begonnen haben, hatte ich eigentlich noch an andere Verse gedacht. Die möchte ich nur kurz noch nennen. Darüber möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Aber wenn wir uns gesagt haben, für Christus zu leben, bedeutet immer auch, mit ihm zu leben. Nie ohne ihn zu leben, mit ihm zu leben. Und das bedeutet, mit ihm leben bedeutet, ihn auch anschauen, ihn auch nachahmen. Es bedeutet, seine Gesinnung zu zeigen. Ich hätte eigentlich vorher noch etwas lesen wollen, auch aus dem Kapitel, wo es heißt, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Ohne die Gesinnung des Herrn Jesus gibt es auch kein Leben für ihn. Ich sage nochmal, ohne die Gesinnung des Herrn Jesus, die er uns zeigt, auf die er uns aufmerksam macht in Philipper 2, gibt es kein Leben für den Herrn Jesus. Und ohne ein Leben mit dem Herrn Jesus gibt es auch kein Leben für ihn. Und deswegen lasst uns genau das tun. Mit ihm leben, in Treue mit ihm den Weg gehen, die Gemeinschaft mit ihm suchen, um ihn besser kennenzulernen, um ihn mehr zu lieben, um ihn auch mehr zu erwarten, um ihm mehr dienen zu wollen und um mehr Treue zu zeigen. Er wird dadurch geehrt und wir haben, denke ich wohl, diesen Gedanken, glaube ich jedenfalls, auch mitempfunden, nämlich, dass es immer darum geht, dass er, unser großer Erretter und Herr, geehrt wird. Wenn das unser Wunsch ist, dann haben wir den Wunsch, den Gedanken, der dem göttlichen Gedanken entspricht. Was macht der Vater? Er ehrt den Sohn. Was macht der Sohn? Er ehrt den Vater. Was tun die Gläubigen? Was möchten wir tun? Wir möchten den Sohn ehren und wir möchten den Vater ehren. Das darf dann unser Leben ausmachen. Und das ist dann übrigens ein ganz glückliches Leben. Schon hier auf dieser Erde werden wir das merken, wenn wir so die Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Möge der Herr dazu seine ganze Gnade geben. Es ist nur Gnade, die solches schafft.